Hallo, mein Name ist Stefan Pfeiffer und das ist der IBM Live Studio Podcast. Hier sprechen wir mit Experten über aktuelle Technologie- und Business-Themen. Herzlich willkommen zum IBM Live Studio Magazin. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet haben. Normalerweise würde ich jetzt mit den Kolleginnen und Kollegen in Hannover sitzen würde, und ich benutze bewusst den Konjunktiv, die Hannover Messe stattfinden, die weltweit größte Industriemesse. Auch die muss angesichts der Situation, angesichts der Pandemie natürlich digital entsprechend stattfinden. Das heißt, die 1800 Aussteller präsentieren ihre Angebote in digitalen Formaten und wollen so die Industriemesse, die ja eine Innovations- und Networking-Plattform ist, entsprechend nutzen, wollen so einen Austausch entsprechend im Zeitalter der industriellen und digitalen Transformation bieten. Die Hannover Messe bietet automatisch auch den perfekten Anlass, sich mit Neuheiten bei Internet of Things und Cloud in der Fertigung in der Industrie zu beschäftigen. Und hier hat sich in den letzten Monaten, Jahren eine Menge getan. Die Cloudifizierung der Werke, so heißt das Stichwort, ermöglicht es jetzt, Digitalisierung in der Fertigung schneller einzuführen. Das war nicht immer so in der Vergangenheit. In der Vergangenheit hat man oft vom Pilotpurgatorium gesprochen, ein Begriff von entsprechend McKinsey. Das heißt, man ist über Piloten eigentlich nicht rausgekommen. Und ich freue mich jetzt, dass wir heute zwei wirkliche Kenner der Branche live im Studio haben. Sie werden uns Rede und Antwort stehen. Ich begrüße Klam Gretschew, Global CTO Industry 4.0, IBM Distinguished Engineer, und Ralf Buchs, Technical Executive von Watson Europe, bei der IBM. Ich freue mich unheimlich, dass ihr beide mal wieder hier bei mir im Live-Studio seid, denn ich finde das Thema Fertigung, Industrie, Digitalisierung, gerade für uns in Deutschland natürlich ein höchst interessantes Thema, ein zukunftsweisendes Thema für den Standort, gerade im internationalen Wettbewerb und in der Digitalisierung. Also nochmals, herzlich willkommen.
Danke. Guten Morgen.
Ralf, bravo. Gleich mal Butter bei die Fische. Zur Hannover Messe ist ja, wie erwähnt, IoT und Cloud ein großes Thema. Sind wir denn nun wirklich aus dem besagten Pilotstadium draußen? Können Fabriken unterdessen wirklich aus der Cloud gesteuert werden?
Naja, technisch wäre das machbar, aber der Aufwand, um das zu realisieren, wäre doch ein bisschen arg hoch. Also diese Idee, dass man die Produktion in die Cloud bringt, hat sich dann doch als nicht haltbar erwiesen. Allein die Massen von Daten, die dann in der Produktion anfallen, die Latenzzeiten, die zur Übertragung notwendig wären, sind einfach so immens, dass man den umgekehrten Ansatz wählt und die durchaus sehr, sehr sinnvollen Cloud-Ansätze in die Produktion bringt. Also insofern, ja, man kann diese Steuerung machen, aber ich muss die Ansätze zur Produktion bringen und nicht die Produktion in die Cloud.
Blabe, du als Global CTO Industrie 4.0 gestaltest ja die weltweite technische Strategie der IBM rund um Industrie 4.0 und du begleitest ja auch ganz konkret produzierende Unternehmen auf ihrem Weg zur Digitalisierung durch den Einsatz moderner Technologien. Rabu hat ja schon ein bisschen was jetzt angesprochen. Kannst du denn jetzt die Möglichkeiten, die heutzutage entsprechend zur Verfügung stellen, schildern?
Ja, gerne, Stefan. Wie Rabu schon gesagt hat, Cloudifizierung der Werke bedeutet nicht unbedingt die Workloads in die Cloud schieben, sondern umgekehrt die Cloud-Praktiken so anwenden, so wie sie das die Hyperscaler machen, neben Amazon, Google, Microsoft und IBM selbstverständlich, gibt es die Möglichkeiten Containerisierung, Automation, aber auch Virtualisierung per Klick in den Shopfloor zu bringen. Hintergrund ist, dass neben den Echtzeitanforderungen gibt es auch regulatorische Sicherheitsregeln, aber auf der anderen Seite auch die Tatsache, dass über 80% der Daten ihre Gültigkeit verlieren und es ist selbstverständlich etwas länger der Weg, wenn die Daten erstmal irgendwohin geschickt werden, auch mit Kosten verbunden, wo sie nicht mehr Relevanz haben. Daher bringen wir diese, wie auch Rabo gesagt hat, bringen wir diese Techniken in den Shopfloor, weil wir uns bewusst sein müssen, ohne dass ein Betrieb effizient auf Use-Case-Ebene passiert, wird keine Innovation ihren Weg in die Fabrikhallen finden.
Also, was du sagtest gerade, wenn ich das ergänzen darf, Plam, es gibt ja Forschungen, wenn wir über Echtzeit reden, dann reden wir im sehr geringen Millisekundenbereich Echtzeitanforderungen und die Daten, die in der Produktion anfallen, verlieren halt im Millisekundenbereich ihren Wert. Wenn ich die erst über normale Transportwege irgendwo eine Cloud pumpe und dort analysiere, dann bis ich dann reagieren kann, das funktioniert nicht. Das heißt, die Ansätze und die Vorteile der Cloud bringe ich dahin, wo die Daten passieren, wo sie entstehen.
Ihr habt jetzt beide auch ganz plastisch geschildert, dass eben die Menge von Daten und die Geschwindigkeit der Datenübertragung eine Herausforderung sind. Plam, kannst du uns das ein bisschen konkreter machen, vielleicht an Anwendungsbeispielen, die du kennst?
Ja, du hast auch die Study von World Economic Forum und World McKinsey, die schon 2 Jahre her ist, erwähnt, Stefan. Und deswegen reden wir hier von 2 echten Beispielen. Das Beispiel Nummer 1 ist, ein großer Automobilhersteller hat nur im letzten Jahr 6 Fabriken mit derselben Funktionalität per Copy-Paste ausgerollt. Und das ist schon mal etwas, gerade bei größeren Unternehmen, schon ein großer Schritt nach vorne und auch tatsächliche Realisierung. Das zweite Beispiel ist vom letzten September. Da haben wir gemeinsam mit unserem Partner German Edge Cloud und mit der gemeinsamen Lösung Onsite Powered by IBM innerhalb von 20 Tagen quasi eine Appliance zum Rittal-Werk in Haiger mitgebracht, angeschlossen und innerhalb von 20 Tagen waren wir in der Lage, die SAP-Daten über die Orders und die Stationsdaten zusammenzufügen und damit ein Szenario, was ziemlich verbreitet ist, was Track und Trace heißt, zu implementieren. Und diese beiden Ausprägungen zeigen auch, dass unsere Lösung IBM Cloud for Manufacturing und auf der Einblendung kann ich dann auch kurz erwähnen, was wir damit entsprechend meinen. Es ist eine Ausprägung unserer Hybrid Cloud Architektur für den Manufacturing Floor. Wie gesagt, hier geht es darum, dass die wichtigen Funktionen zur IT-Integration, zur OT-IT-Security, Modernisierung, unter anderem Legacy-Workload draufgeben, inklusive Windows, auf eine OpenShift-Plattform inklusive Analytics. Und diese Plattform wird per Klick nicht nur installiert, nicht nur auch über Lifecycle von den Produkten betreut, sondern bis hin zu der Oberkante Use Cases damit gewartet.
Ralf, nun haben wir ein paar Beispiele gesehen und danke nochmal Plam für gerade diese praktische Demonstration im Shopfloor, in der Fertigungsstraße, wie es dort entsprechend funktionieren kann. Wie treibt denn jetzt IBM, Ralf, die weitere Entwicklung voran? An was arbeiten wir?
Also wir sehen ein vermehrtes Interesse an dem von uns aus gutem Grunde geprägten Hybrid-Cloud-Ansatz. Das heißt also jetzt nicht das Dogmatische, entweder alles Public-Cloud oder alles Private-Cloud, sondern die Mischform ist, denke ich mal, der Ansatz der Zukunft. Dort sind namhafte Partnerinitiativen entstanden, allen voran sicherlich die German Edge Cloud-Initiative, wo wir mit vielen anderen gemeinsam an einer Umsetzung dieses Konzeptes arbeiten. Plamen hat ein Beispiel gebracht. Wir haben weitere Initiativen mit, nur um 2 hervorzuheben, es gibt da viele mehr, Schlumberger und Siemens. Mit Siemens starten wir mit Red Hat gemeinsam, die ja auch unter dem IBM-Dach arbeiten und fungieren, eine Partnerschaft im Kontext von Hybrid-Cloud-Initiative, um eben genau den Mehrwert dieser Echtzeit-IoT-Daten entsprechend zu steigern, mit 2 Hauptgründen. Das eine ist das Thema der Datensouveränität. Das haben wir jetzt heute noch gar nicht groß angesprochen. Das ist natürlich gerade für Industrieunternehmen ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ja, das ist auch einer der Treiber, warum man die Ansätze aus der Cloud in die Shopfloors bringt. Das heißt, wer darf denn überhaupt mit meinen Daten etwas machen, wenn ich von einem zu einem datengetriebenen Unternehmen mich entwickeln will. Die Technologien stehen natürlich zur Verfügung, das habe ich eingangs gesagt. Aber wie stelle ich denn sicher, dass mit meinen Daten kein Unfug getrieben wird oder dass meinetwegen meine schärfste Konkurrenz am Markt nicht eben mal Zugang zu meinen Daten hat und kann hier auslesen, was ich gerade in der Produktion so treibe. Also das Thema Intellectual Property. So, und diese Vereinfachung der Eigenentwicklung auch von Multicloud-fähigen Anwendungen, weil wir haben ja nirgendwo mehr Brownfield in der Industrie auf Basis von offenen und modularen Standards. Das ist genau das, was wir vorantreiben. Ja, und das zieht immer mehr. Das sehen wir an den vielfachen Anfragen, sehr konkreten Anfragen, die eben weit über dieses Lass uns mal was probieren, sondern wie Plamen eben sagte, wir wollen das konkret in der Produktion, in der Fertigung einsetzen.
Und ich wage jetzt auch mal einen Blick in die Zukunft auf eine der kommenden Sendungen. Du wirst bei uns auch zu Gast sein, gerade zum Thema Datensouveränität im Umfeld Gaia-X, der europäischen Initiative. Da werden wir ein bisschen tiefer genau in diesen Aspekt in den kommenden Wochen eintauchen. Darauf können wir uns entsprechend dann freuen, da wird Rabu uns hier nochmal eine weitere Perspektive entsprechend bieten. Plamen, zum Abschluss unseres Gesprächs, die Hannover Messe läuft seit gestern, läuft diese Woche. Welche interessanten Aspekte, welche interessanten Themen und ja, Ausblicke erwartest du denn von der Hannover Messe?
Das Motto der Hannover Messe ist die industrielle Transformation und das zeigt auch, dass der Fokus hier auf die praktikablen Beispiele und Implementierungen sind. Ich habe mir schon ein paar Programmpunkte auch gemerkt und werde selbstverständlich reinhören. Das Gute an einer digitalen Ausprägung ist, dass sie immer ein Klick von dir entfernt ist. Also da hoffe ich, dass ich weitere Beispiele auch von anderen Produzenten und Unternehmen auch lernen werde. Auf der anderen Seite freue ich mich selbstverständlich auf Gespräche, die vielleicht durch unsere Teilnahmen auch an der Hannover Messe und auch an ein paar begleitende Events wie dann Smart Factory KL Live Studio und die nächsten IBM Studio Live Studio Präsentationen und Interviews. Aber auch morgen sind wir auch im Rahmen von VDMA zum Thema Industrie 4.0 und Sustainability. Da habe ich auch einen kurzen Beitrag, dass wir selbstverständlich ins Gespräch kommen und darüber reden, wie wollen wir die tollen Ideen unserer Kunden und Partner in die Praxis umsetzen.
Ja, und das ist natürlich auch ein Gesprächsangebot an Sie, an euch. Plamen, Rabu, auch über mich nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf. Wir sind an entsprechenden Diskussionen, an entsprechenden Brainstorming und vielleicht auch an gemeinsamen Projekten entsprechend interessiert und kommen dann gerne mit Ihnen ins Gespräch. Plamen, Rabu, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, dass ihr euch die Zeit genommen habt in diesen geschäftigen gerne. Zeiten der digitalen Hannover Messe.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Danke. Danke.
Ich wünsche euch noch eine spannende Woche und ich schließe mich mit einem weiteren Thema an unser Gespräch an. In unserer vorherigen Sendung haben wir erstmals unsere Security-Kolumne auf Nummer sicher ausgestrahlt und jetzt passend zur Hannover Messe, passend zu unserem Gespräch mit Plamen und Rabu zum Thema Fertigung, das Thema Security in OT, Security in der Fertigungsindustrie. Legt los, Elena und Ute.
Herzlich willkommen zu unserer neuen IBM Security-Reihe auf Nummer sicher mit Lena Reif
und Ute Liebhorn.
Wir freuen uns heute über das Thema OT-Security zu sprechen. Daher vorweg mal die Frage, was verstehen wir unter OT und was verstehen wir unter OT-Security? OT steht für Operational Technology und beschreibt Hard- und Software, die für die Steuerung in industriellen Anlagen eingesetzt wird. Unter OT-Security verstehen wir die Absicherung der in diesen Anlagen eingesetzten Maschinen, Systemen und Prozessen. Das heißt, es geht auch um die Absicherung von Menschen, Informationen und Vermögenswerten. Wenn wir von Cybersecurity sprechen, dann denken wir in erster Linie an die Absicherung der IT, aber nicht der OT. Das hat den Grund, dass IT- und OT-Netzwerke in der Vergangenheit wirklich strikt getrennt waren und die Absicherung von OT vielleicht auch gar nicht wirklich notwendig war. Erst mit der Konvergenz dieser beiden Welten nehmen auch die Schnittstellen zu und das fördert wiederum die Möglichkeit für Cyberangriffe. Warum sind Cyberangriffe im OT-Bereich nun so kritisch? Das hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass die betroffenen Assets oft einen direkten Effekt auf Menschen haben. Denken Sie an den Umgang mit chemischen Stoffen zum Beispiel oder auch Fehlfunktionen von Maschinen können Menschenleben riskieren. Oder wenn ich zum Beispiel mit dem Auto fahre, ist es auch nicht gerade optimal, wenn die Bremse erst dann wieder funktioniert, wenn ich Bitcoins auf ein Konto überweise. Denn gerade Ransomware war mit 33% die häufigste Angriffsart im OT-Bereich in 2020. Erst im Februar dieses Jahres wurde eine Wasseraufbereitungsanlage in Florida Opfer einer Cyberattacke. Angreifer haben dort die Konzentration der Chemikalien im Wasser verändert, aber zum Glück wurde der Vorfall bemerkt, bevor das Wasser bei der Bevölkerung angekommen ist. Ute, nun zu dir. Ich glaube, du hast noch weitere Beispiele.
Ja, genau, Lena. Der Fall zeigt, wie einfach es ist, über veraltete Systeme einen erheblichen Schaden zu verursachen. Beispielsweise besagt der aktuelle IBM X-Force Threat Intelligence Report, dass Cyberangriffe auf industrielle Steuerungssysteme im vergangenen Jahr um 49% zugenommen haben. Die Fertigungsindustrie ist nach der Finanz- und Versicherungsbranche die am zweithäufigsten angegriffene. Ähnlich stieg die Energiebranche vom 9. Platz im Vorjahr auf den 3. Platz im Jahr 2020, was den Fokus der Angreifer auf OT im Jahr 2020 weiter unterstreicht. Auch in Deutschland, ich denke, eines der sicherlich prominentesten Beispiele ist die Uniklinik Düsseldorf. Dort wurden Mitte 2020 30 Server verschlüsselt, was zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Patientenversorgung führte. Doch die Frage ist, wie kann sich ein Unternehmen gegen Cyberangriffe schützen? Eine Security-Strategie für IT- und OT-Umgebungen erfordert das richtige Zusammenspiel aus Personen, Prozessen und der passenden Technologie zur Abstimmung auf Geschäftsziele und regulatorischen Anforderungen. Unser IBM OT-Security-Lösungsansatz ist also, sich ein Gesamtbild der Angriffsfläche zu verschaffen. Doch was bedeutet das? Das bedeutet, die Risiken zu verstehen und zu bewerten. Das heißt, Vorfälle im OT-Netzwerk passiv beobachten zu können, also ohne aktiv in den Netzwerkverkehr eingreifen zu müssen. Und ich muss wissensbasierte Entscheidungen treffen können. Aber wie geht das? Mittelpunkt der Datenanalyse bildet IBM Curator. Über die Verknüpfung der Lösungen zu Curator ergibt sich nun also eine Integration aller Security-Informationen in ein Security Information and Event Management System. Neben den technischen Maßnahmen ist es wichtig, auch beispielsweise Incident-Response-Pläne zu definieren. Am 24. März hat unser OT-Security-Event stattgefunden. Haben Sie es verpasst?
Man muss sicherlich kein Prophet sein, dass das Thema Cybersecurity in der Industrie, in Fertigungsanlagen und nicht nur dort, überall dort, wo Devices, wo das Instinct Einzug hält, uns weiter beschäftigen wird, dass wir uns weiter damit beschäftigen werden müssen. Das sollte schon jetzt jedem von uns klar sein. Und ich bin auch sicher, dass wir das Thema hier im Live-Studio und auf Nummer sicher weiter behandeln werden. Nun zu einer weiteren neuen Kolumne im IBM Live-Studio. IBM positioniert sich ja als die Hybrid Cloud and AI Company, die Company, die sich mit Hybrid Cloud und künstlicher Intelligenz auseinandersetzt. Und David Faller, der in Deutschland, Österreich und der Schweiz für die technischen Experten im Vertrieb zuständig ist, kratzt bei uns ab sofort regelmäßig an und in den Wolken. Unter dem Namen Wolkenkratzer wird er zusammen mit den Experten in kurzen und knackigen Beiträgen Themen aus dem Bereich Cloud und künstliche Intelligenz darstellen und ist dann auch gerne bereit, zu euren Fragen Stellung zu nehmen. Hier nun sein erster Beitrag.
Herzlich willkommen bei Wolkenkratzer, der Hybrid Cloud und AI Talk. Mein Name ist David Faller. Ich leite im neu aufgestellten Bereich der IBM Technology in Deutschland, Österreich und der Schweiz den Bereich der technischen Vertriebsmitarbeiter. Und damit bin ich mit meinen Teams inhaltlich verantwortlich für alle Technologie-Influence der IBM, von Software über Hardware bis hin zum Public Cloud. In dieser neuen Kolumne will ich mit Ihnen die Themen Hybrid Cloud und AI genauer anschauen, diskutieren und werde mir auch einige Experten zur Diskussion mit dazu nehmen. Spätestens seit der Akquisition von Red Hat hat man, denke ich, sehr deutlich sehen können, dass wir als IBM eine sehr fokussierte Strategie rund um Hybrid Cloud und AI-basierte Angebote leben. Und Red Hat OpenShift ist dabei mittlerweile ein zentrales Element für unsere Angebote. OpenShift ist unsere Hybrid-Cloud-Plattform und damit zum einen der Dreh- und Angelpunkt für den Betrieb von Software, aber auch die Basis für unsere Cloud-Pads. Cloud-Pads sind Pakete, bestehend aus IBM-Unternehmenssoftware, aber inkludieren auch Partner- und Open-Source-Offerings und sind um eine Domäne herum aufgebaut. Zum Beispiel das Cloud-Pad for Data, die alle Funktionalitäten enthält rund um das Management, Analyse und Verarbeitung von Daten. Das dritte Element in unserer Strategie ist aber nach wie vor unsere IBM Public Cloud, die wir rund um den Globus haben, unter anderem die drei Data Center in Frankfurt. Und der Charme dieser Strategie entsteht daraus, wenn diese drei Elemente zusammenkommen. Red Hat OpenShift als die Plattform mit dem hohen Maß an Fokus auf Sicherheit, Stabilität für den Einsatz in Unternehmen, aber auch einen sehr starken Fokus auf Automatisierung und die Nutzbarkeit durch Entwickler, durch Betriebsteams und ist damit deutlich mehr als nur Kubernetes. Das zweite Element sind die Cloud-Packs, die Business-Funktionalität, die einheitliche Administration und die Benutzererfahrung für die Funktionen im Unternehmen, um damit auch mit OpenShift den Einsatz flexibel zu gestalten, im eigenen Rechenzentrum, in einem Edge-Szenario oder doch in der Public Cloud wie von IBM oder einem anderen Anbieter. Und last but not least sind auch wir selber Hyperscaler und erfüllen die entsprechenden Anforderungen mit unserer eigenen Public Cloud, 190 Services und mehr sind zur Verfügung, inklusive AI- und Analytics-Funktionen, wie beispielsweise unser Watson, und damit auch in wenigen Klicks betriebsbereit zum Einsatz im Unternehmenskontext. Und unser Fokus ist in der Public Cloud explizit auf die Einhaltung von Sicherheitsstandards, wie sie in Industrien, wie beispielsweise in der Bankenwelt vorgeschrieben sind, aber auch die Berücksichtigung der Datenschutzprinzipien in Deutschland und der EU, wo wir ganz klar darin sind, dass wir die Daten unserer Kunden nicht weiterverarbeiten oder weitergeben. Und die Hoheit, der Besitz der Daten liegt bei unseren Kunden allein. Aus den verschiedenen Gesprächen mit Kunden und Partnern weiß ich sehr deutlich, dass das ein sehr komplexes Themenumfeld ist, viele Details und das Ganze ist auch sehr vielschichtig. Und deswegen wollte ich diese Kolumne dazu nutzen, um Klarheit zu schaffen zu diesen Punkten, eine kurze, knackige Diskussion haben und es konkret zu machen. Und damit dann auch an den Wolken zu kratzen und die Wolken in die Hände zu nehmen, um das Ganze umsetzbar und verständlich zu machen. Ich nehme gerne Ihr Feedback dazu auf, von dem her kommentieren Sie gerne und ich freue mich auf den Start von Wolkenkratzer.
Ja, und wir freuen uns auf weitere Folgen mit David Faller und Kolleginnen und Kollegen, die in den kommenden Wochen zu verschiedenen Aspekten im Thema Hybrid Cloud hier mit uns sprechen werden. Beispielsweise Datensouveränität, das hatten wir ja jetzt als durchgängiges Motiv in dieser Sendung, wird dort auch entsprechend besprochen. In der kommenden Folge wird sich beispielsweise Thorsten Gau mit David über IBM Satellite unterhalten. Und das gar nicht in den Wolken oder über den Wolken, sondern ganz, ganz praktisch anhand eines Projektes, eines hochinteressanten Projektes, wie man in der Public Cloud eine Lösung entwickeln kann und die dann nahtlos ohne Probleme in die Private Cloud entsprechend portieren kann, eben aus Gründen der Datensicherheit. Bald mehr in der nächsten Ausgabe des IBM Live Studios. Und damit nähern wir uns auch dem Ende. Wir sehen uns eben kommende Woche wieder und da verspreche ich auch wieder hochinteressante Themen, wie schon erwähnt, IBM Satellite, aber auch einen Beitrag zu proaktiven Verwaltung, lass die Bürokratie für dich arbeiten. Das ist das Thema, zu dem Felicitas Müller, IBM Project Manager, und Peter Kuhn, Research Assistant von Fortis, bei uns zu Gast sind. Fortis ist die Landesforschungsanstalt des Freistaats Bayern für softwareintensive Systeme. Hört sich sehr akademisch an, aber auch hier wird es sehr, sehr, sehr praktisch. Denn das Thema ist ein Pilotprojekt in der öffentlichen Verwaltung, wo es darum geht, dass die Verwaltung von sich aus proaktiv ist, dass nicht der Bürger aktiv wird, sondern die Verwaltung quasi Dienstleistung proaktiv an die Bürgerinnen und Bürger entsprechend herankommt. Ich hoffe, ich habe Ihren Appetit, Ihr Interesse auf die kommende Sendung entsprechend geweckt. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Zuhören, für das Zuschauen. Bleibt gesund, bleiben Sie gesund. Tschüss.